Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73. Da muss ich auf meinen Zettel schauen. Zu Folge 73, woran hat es gelegen? Wieder Freitagabend, wieder mit Johannes, den ich gleich dazu hole. Wir haben heute eine ganze Packung von Themen vorbereitet, die wir besprechen wollen. Es geht um Israel, es geht um den Staatsbesuch in Berlin, es geht um die Ukraine wieder einmal. Wir wollen aber auch in den Bundestag schauen. Was unser Parlament so veranstaltet und all das will ich, wie immer, ich habe es gerade schon gesagt, mit den Kollegen Schwarz besprechen, den ich just in dem Moment versuche dazu zu holen. Und weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich hoffe.
Lassen sich im Stich. Also mich nicht im Stich erstmal. Auf jeden Fall ist die Einladung raus und oh Wunder, Wunder, Johannes, die Technik funktioniert wieder einmal. Ich bin begeistert.
Ja, moin Martin, cool dich zu sehen. Ja, ist immer gut, wenn die Technik funktioniert. Wir hatten aber schon echt lang keinen CDU-Gast mehr hier, fällt mir gerade auf. Da gab es ja immer wieder Probleme, ne?
Ja, das ist vielleicht aber deswegen keine. Man weiß nicht. Wenn wir bei Themen sind, die wir lange nicht mehr besprochen haben, das habe ich mir vorhin, also ich habe so meine Haare angeschaut, ne? Und dachte, es war früher auch häufiger mal Thema und es ist auch wieder. Es wird Zeit für einen Friseurbesuch, ist mir aufgefallen. Das haben wir, glaube ich, auch des Öfteren hier schon in dem Kontext erläutert. Vor allem, glaube ich, so die Lockdown-Frisur. Also nennen wir es mal Frisur.
Ja, stimmt. Während der Corona-Pandemie, also ist ja immer noch, aber wo ja, es darum ging, dass wir Lockdowns hatten und Friseurläden nicht auf hatten, das war schon eine ja, interessante Zeit irgendwie. Ich habe jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, das ja ist ungefähr 3 Jahre her, ziemlich genau, dass der erste Lockdown beschlossen wurde und ja, da war. Seitdem hat sich ganz schön viel verändert auf dieser Welt, finde ich.
Ja, definitiv. Also, und auch so von der eigenen Herangehensweise, was er gerade schon gesagt, die Pandemie gibt es ja de facto irgendwie noch. Das Virus ist ja nicht aus der Welt. Ist schon krass, wenn man das so ein bisschen reflektiert und zurückschaut, wie man das wahrgenommen hat. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, als ich Jens Spahn im Dezember zum Interview hatte und mich da auf dieses Gespräch vorbereitet hatte, kam das auch alles nochmal wieder so, ne? Also, so die ersten Meldungen, da gibt es irgendein unbekanntes Virus in China, so, naja. Ist halt China, ist halt weg. Und dann wieder so nach und nach unser Leben um mehr bestimmte bis halt hin zum Lockdown. Ist schon krass, kann man sich irgendwie aus der jetzigen Perspektive. Es ist schwierig, sich vorzustellen, wenn man Bahn fährt. Da ne? Ist wieder alles ohne Maske. War lange Zeit auch anders. Glück auf, Per.
Ich
Hängst
hatte
du
dich
oder
jetzt
hänge ich,
kurz nicht
Johannes?
verstanden, Martin. Aber jetzt
Einer
höre
von
ich
uns
dich.
beiden. Ja, wunderbar. Naja, also einer von den beiden hing gerade, aber ich sag mal so, da ich das aufzeichne heute, ist es, glaube ich, wichtig, dass es bei mir funktioniert. Ich habe nichts super Wichtiges gesagt, Johannes. Was mich noch interessiert, ist, ob es dir noch Spaß macht.
Natürlich macht mir das Spaß. Auch wenn es gerade, ja, jobtechnisch anstrengend ist, eher, wir sind ja jetzt ja wieder in der Produktionsphase oder kommen langsam rein. Da ist immer mehr zu tun, immer viel zu tun. Aber das gehört nun auch dazu, macht ja auch viel Freude. Und ich glaube, du hattest auch eine relativ volle, aber auch interessante und gute Woche, oder?
Ja, kann man so sagen. Immer viel los in Berlin, wieder Auswärtstermine, Frühjahrsempfang von christlichen Organisationen. Das ist immer so, ja, ich will nicht sagen, so ein Highlight, aber das ist persönlich, finde ich, ist immer fast am nicesten. So, dann machst du deinen Text da veranstalten, was auch inhaltlich einen Mehrwert gibt. Es gibt das zu essen und es ist Zeit so zum Netzwerken. Und wenn man dann irgendwann so in dieser christlichen Bubble in Berlin drinne ist oder in dieser Politik christliche Bubble, dann gehst du halt zu so einer Veranstaltung und kennst gefühlt 50% der Leute und dann ist es einfach super entspannt. Dann ist es da kein Stress und dann sieht man alte Kante wieder, kann Beziehungen wie auffrischen, lernen neue Leute kennen, das ist alles super unkompliziert. Ja, es macht tatsächlich immer viel Spaß. Und das ist so ein ähnliches, ist draußen die Warschauer Straße. Und du hast ja vergangenes Wochenende auch so was Ähnliches gehabt. Ne? Deswegen haben wir, glaube ich, letzte Woche auch gar nicht gesendet.
Genau, letzte Woche war ich nicht da, und zwar war ich da bei einer Tagung der Deutschen Evangelischen Allianz. Ich bin da im Arbeitskreis Politik und Wir haben Tagung organisiert zu ja, gesellschaftspolitischen Bereich mit dem Thema Zeichen der Zeit. Und da haben wir uns ein bisschen drüber beschäftigt oder darum beschäftigt, was einfach so an Themen auf uns zukommen in dieser Welt, die auf die Gesellschaft allgemein zukommt, aber auch eben auf uns Christen zum Beispiel. Und da haben wir so ein bisschen drüber überlegt, wie können auch Antworten aussehen, wie können Christen damit konstruktiv umgehen, und haben ganz bewusst Dinge, die passieren in dieser Welt, nicht als ja, schlimme, negative Herausforderungen einfach mal betrachtet, sondern als Chancen, wie man aktiv auch Sachen gestalten kann. Und das war eigentlich eine recht gute Tagung, hat viel Spaß gemacht. Aber deswegen war ich leider letzte Woche verhindert. Aber kann nur Mut machen, sich auch mal wirklich mit Dingen, egal aus welcher Perspektive, ob jetzt christlich oder einfach allgemein, auseinanderzusetzen, und zwar nicht die schlimmen Sachen darin zu sehen, sondern auch positive Sachen. Auch wenn dieser Krieg zum Beispiel in der Ukraine jetzt ganz, ganz viel Schlimmes auch hervorgebracht hat, das will ich überhaupt nicht kleinreden, und ich denke auch jeden, also wirklich jeden Tag darüber nach, wie schlimm das alles ist. Aber trotzdem hat dieser Krieg ja auch gezeigt, wie stark Europa ist, wie stark die NATO ist, wie stark der Westen ist, wie stark unsere Demokratien sind, wie stark ja auch einfach das Miteinander ist, wie stark Spendenbereitschaft ist und all sowas. Und deswegen ja, lohnt es sich auf jeden Fall immer wieder auch Dinge positiv mit diesem, was können wir daraus machen, chancentechnisch sehen, zu sehen. Und das ja, kann ich nur jedem empfehlen, mal zu machen.
Ja, diesen Plädoyer für westliche Werte, für Demokratie, Johannes, habe ich nichts hinzuzufügen.
Sehr gut. An dieser Stelle starten wir mal unsere vier Themen, die wir uns heute ein bisschen vorgenommen haben, zu besprechen. Und wir starten ganz locker und leicht mit der großen Frage an dich, Martin. Woran hat es denn gelegen, dass diese Woche in Berlin an so manchen Orten doch ein bisschen Chaos herrschte?
Ja, es lag jedenfalls nicht am besagten christlichen Empfang am Mittwoch, man denken könnte, sondern es lag an hohem Staatsbesuch. Israels Premier Benjamin Netanyahu war von, das will ich nicht lügen, Mittwochabend oder Mittwochnacht 24 Stunden de facto in Berlin, in Deutschland. Und da herrschte in Berlin Sicherheitsstufe 1. Das ist quasi die höchste Sicherheitsstufe, die Stadt Berlin hat. Und das bedeutete schlussendlich, es sind 3.000 bis 4.000 zusätzliche Polizisten im Einsatz. Man geht quasi von der akuten Terrorgefahr aus und so handelt man. Das heißt, da, wo der Premier auftaucht, mit Scholz und mit Steinmeier zum Beispiel, werden Gullideckel zugeschweißt, Mülleimer entfernt, Straßen gesperrt, Straßen des Hotels von Netanyahu wurden gesperrt. Am Donnerstag war am Schloss Bellevue, das wurde großräumig abgesperrt. Deswegen gab es in Berlin so manches Chaos und auch am BER, weil als er nachts kam, am Mittwochabend oder Mittwochnacht, mussten zivile Flüge umgeleitet werden nach Hannover. Weil, ja, Sicherheit geht vor und deswegen war hier einiges los in Berlin.
Ja, letztes Jahr hat ja auch Lapid, der auch damals Premier von Israel war, hat ja auch Berlin besucht, und du hast ja auch damals so die Stadt mitbekommen. Gab es denn Unterschiede, und wenn ja, welche und wieso?
Ja, so gefühlt war alles anders. Also du hast gerade gesagt, er war damals auch Premier, das heißt das gleiche Amt vom gleichen Land, also gleiche Rang, nur andere Name sozusagen, war im September letzten Jahres. Und ich war ebenfalls im Schloss Bellevue bei dem Fototermin, als er sich dann quasi ins Gästebuch eingetragen hat. Und da war bei weitem nicht so ein Aufriss. Also weder herrscht in Berlin dieses, Chaos will ich nicht sagen, es war eher dieser diese sicherheitsbedingten Begebenheiten sozusagen. Mhm. Also es herrschte vielleicht ein Verkehrschaos, aber aus Sicht der Behörden war, glaube ich, nichts Chaos oder so. Noch gab es dann auch die Sicherheitsvorkehrungen akut um das Schloss Bellevue. Also ich konnte mich damals ganz normal Richtung Schloss Bellevue bewegen und dann zum Eingang, da gibt es natürlich Sicherheitskontrollen, das ist aber für jeden so, der da rein möchte und jetzt vielleicht keinen Hausausweis hat. Und jetzt war so das tatsächlich, den du mal hattest, ja, den ich, da bringt mein Presseausweis auch nicht so viel, da muss ich auch durch die Sicherheitsschleusen durch. Aber ja, jetzt war einfach so, dass tatsächlich es weiträumig abgesperrt war und man gar nicht ja erst rangekommen ist als Tourist oder als normaler Berliner, sondern auch als Pressemensch ist es dann normalerweise so, wenn die Polizei irgendwelche Straßen sperren, dann züge ich meinen Presseausweis. Das reicht eigentlich schon, um mich durchzulassen, und das sagt noch, warum ich da durch möchte, und nicht mal das hat funktioniert. Also es waren zwei, drei schwer bewaffnete, also wirklich schwer bewaffnete Polizisten mit den Maschinengewehren am Anschlag. Ja, vielleicht salopp gesagt. Und die wollten mich nicht durchlassen. So. Also da war ich noch weit weg vom Schloss Bellevue, und die meinen, die haben die Ansage, einen durchzulassen. Und da wurde viel telefoniert, weil ich sagte, ich habe da ja einen Termin, ich bin akkreditiert. Also war vieles anders, und bis hin zu dem eigentlichen Fototermin, Lapid, du kennst dich besser aus dem Schloss Bellevue, war gefühlt so im Foyer, wurde ein Tisch aufgebaut, ein Stuhl, die Fahnen aufgestellt, dann hat er sich da ins Gästebuch eingetragen. Bei Netanyahu war es ein extra Raum. Mit einer Pressetribüne und so. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es war halt anders. Ich hatte dann zwei, drei Beamte gefragt, die den Anschein erweckten, Rang höher zu sein, und die meinten auch nur, sie wissen es auch nicht genau, warum das jetzt so ist im Vergleich zu damals und warum das damals weniger war. Meine persönliche Vermutung ist, aber es ist halt nur eine Vermutung, dass einfach der Sicherheitsstab von Netanyahu darauf Wert gelegt hat und das schlussendlich gefordert hat. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich glaube nicht, dass die Bedrohungslage akut jetzt ein anderes als vor einem halben Jahr oder so.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man so möchte, dass das vielleicht so eine Art, dass es zur Art Marke Netanyahu gehört, dass wenn er irgendwo auftaucht, das einfach so läuft oder zu laufen hat. Und das ist bei Lapid, der ja auch einfach nicht so, also natürlich ist der in Israel und in einem ganzen Nahostgebiet sehr bekannt, den kennt jeder da. Aber ich würde sagen, in Deutschland, wenn du fragst, wer ist Lapid, wüssten vielleicht 3 von 10 überhaupt eine Antwort. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ja. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht diese Marke, die jetzt daherkommt und irgendwie für groß Aufsehen erregt, daherkommt. Aber natürlich ist das alles eine Spekulation, das weiß ich nicht. Aber es ist schon auch sehr auffällig, dass es irgendwie diesmal mit Netanyahu ja so einen großen Aufriss gab.
Ja, es ist tatsächlich, also weil das, ich meine, das, wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Ich will jetzt nicht sagen, diese Maßnahmen sind übertrieben. Ja. Ja, aber man denkt halt schon so manchmal, weiß ja auch nicht, ob da wirklich so eine Bedrohungslage herrscht. Bei Netanyahu aber ist es tatsächlich so, dass er, glaube ich, oder sein Sicherheitsstab, das geht ja Hand in Hand, auch etwas flexibler ist, sage ich mal so. Also er sagt dann auch eher kurzfristig mal was ab. Ich war vor einigen Jahren in Israel, meiner Veranstaltung, bei der er eigentlich auch da sein sollte, in Präsenz auf der Bühne. Am Ende saß er irgendwie in 3 Nachbargebäuden und hat dann halt uns via Livestream sozusagen mit uns gesprochen. Und denkst, also da wurde vorher auch immer gesagt, da kommt. Und dann hat er kurzfristig entschieden, nee, ich bin dann doch nicht da vor Ort, sondern halt 3 Häuser weiter. Ja, vielleicht liegt es auch in sowas. Und ich meine, den Zeitplan hat er jetzt eingehalten, den kannst du auch nicht auf so eine Staatsreise verschieben, weil der deutsche Bundespräsident, der deutsche Bundeskanzler, die richten sich ja auch danach und haben ja auch einen Plan, da kann ich einfach so frei entscheiden. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass Netanyahu bzw. sein Sicherheitsstab da schon so ein bisschen andere Anforderungen und Ansprüche haben.
Ja, ich will mal auf einen anderen Aspekt kommen. Und zwar gab es ja in Berlin auch viele Demonstrationen, auch bei Brandenburger Tor dann ja später am Abend auch noch oder am Nachmittag bezüglich der Justizreform, und der ist ja auch im Land selbst sehr viel unter Kritik, oder also die Regierung. Wie hast du das mitbekommen in Berlin? Hast du das mitbekommen überhaupt? Und wenn ja, findest du diese Kritik, die dort auch ja Öffentlichkeit gefunden hat, auch berechtigt vor allem?
Ja, ich fange mit der ersten Frage an. Also es gab mehrere Demonstrationen. Ich muss überlegen, ich bin schon im Urlaubsmodus. Gestern war das. Von denen, die quasi mittags oder am Frühnachmittag stattgefunden haben, habe ich vor Ort allerdings nichts mitbekommen. Ich saß halt 3 Stunden im Schloss Bellevue und habe auf Netanyahu gewartet. Mhm. Also man musste quasi vorher diesen Sicherheitscheck machen. Dann war planmäßig diese 3 Stunden Wartezeit.
Gibt Schlimmeres, oder?
Ja, also ich habe es ja gerne gemacht, so ist es nicht. Wir saßen in der Kantine vom Bundespräsidialamt. Ja, ist jetzt nicht so spannend. Ne? Also das Gute ist, du sitzt halt mit Kollegen zusammen, die du nicht kennst oder vielleicht auch kennst und dann kennenlernen kannst und dann ist eine schöne Zeit des Austauschs. Man sitzt jetzt nicht irgendwie stumm da und starrt aufs Handy oder so. Aber klar, man sitzt halt 3 Stunden einfach nur da schlussendlich. Genau, deswegen habe ich gar nicht jedenfalls live mitbekommen, was vor Ort passiert ist an Demonstrationen. Julius Geiler vom Tagesspiegel, der ja auch die Corona-Demos sehr, sehr, sehr intensiv begleitet hat. Der hatte getwittert, dass in der Nähe des Kanzleramtes quasi eine Pro-Palästina-Demo stattfand. Das hatte gar nichts mit Justizreform in Israel zu tun. Da ging es, also natürlich mit Israel, da ging es um palästinensische Angelegenheiten und Bestrebungen und Wünsche. Und die sind halt, jedenfalls mischen sich da immer auch Leute drunter, die schwierig sind oder mit schwierigen Plakaten dann da auftauchen. Das war aber eher auch wenig. Nachmittags, da war ich dann tatsächlich auch vor Ort mit einem freien Journalisten, den ich da im Bundespräsidium kennengelernt habe. Da waren so, boah, ich schätze 300, 400 Leute. Immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, es deckt sich auch mit anderen Beobachtern. Und das waren tatsächlich auch Israelis. Und in Berlin leben ja viele Israelis. Hat man an Sprache gemerkt, wenn man ja, die Schilder liest, ist dann Hebräisch, da sind wahrscheinlich jetzt keine Leute aus dem Erzgebirge oder so. Genau, also da ist schon ein Protest da gewesen, aber jetzt nicht mal ansatzweise so viel wie in Israel. Da gehen ja wöchentlich Hunderttausende, würde ich fast sagen, auf die Straße. Bei einer Bevölkerung von 8, 9 Millionen ist es halt ziemlich viel. Da ist auf jeden Fall der Protest viel größer gegen die Justizreform. Die zweite Frage, Johannes, habe ich gerade vergessen. Da ging es, glaube ich, um die Justizreform, oder?
Genau, ob die Kritik aus deiner Sicht denn berechtigt ist, dass gegen die Justizreform oder vielleicht kurz zur Aufklärung, wir müssen es da auch gar nicht in die Tiefe ziehen, aber was will die Regierung mit dieser Justizreform und ist die Kritik eben gesagt, wie gesagt, gerechtfertigt?
Ja, wir machen jetzt richtig Frage-Antwort-Spiel, Johannes. Das tausche ich dann. Nein. Also dazu muss man den Hintergrund vielleicht wissen. Israel hat keine Verfassung, wie sie Deutschland zum Beispiel hat. Nach der Staatsgründung sollte eine Verfassung ausgearbeitet werden. Da gab es aber viele Gründe, warum es dann nicht dazu gekommen ist. Israels Verfassung, wenn man sie so nennen möchte, besteht aus losen Grundgesetzen, die verfassungsähnlich sind, aber halt eben keine klassische Verfassung. Und es gibt aber auch ein oberstes Gericht, das sozusagen über diese Grundgesetze wacht ein Stück weit. Und da ist schon seit Staatsgründung sozusagen, gibt es Diskussionen, ob dieses oberste Gericht, Supreme Court, wie man es auch immer nennen möchte, zu viel Macht hat. Und das Interessante ist, oder da setzt diese geplante Justizreform sozusagen an, weil sie diese Macht ein Stück weit beschneiden möchte. Das Interessante ist, dass, wie gesagt, schon immer quasi das in der Kritik stand, die Befugnisse des obersten Gerichtes und auch, dass verschiedene Regierungen zuvor, wo sowohl mit linker als auch mit rechter Beteiligung jetzt versucht haben, mit Reformen dieses oberste Gericht so ein bisschen anders zu gestalten, sage ich mal so. Das heißt, das ist an sich gar keine neue Sache. Neues vielleicht, würde ich behaupten, wie weit sozusagen die Regierung gehen möchte im Beschneiden der Rechte des obersten Gerichts. Und da würde ich auch durchaus an Punkten Kritik üben. Also nicht an der Tatsache, dass da was geändert werden soll. Da gibt es wirklich gute Argumente, wie gesagt, auch von linker Seite, nicht nur von rechter dafür. In Teilen gehen mir die Pläne der jetzigen Regierung aber deutlich zu weit. Und da bin ich offensichtlich, wenn ich nach Israel schaue, oder auch in Deutschland, nicht der Einzige, der das so sieht.
Ja, es gab ja auch jetzt gestern einen neuen Vorschlag von Staatspräsident Herzog in Israel, der das Ganze ja so ein bisschen, also er wollte auch nach wie vor, dass das da eine Reform gibt, aber er wollte es, glaube ich, nicht ganz so weit treiben. Ich habe mich jetzt auch nicht allzu weit damit beschäftigt. Wäre denn so ein Kompromiss, dass man auf jeden Fall eine Justizreform macht, aber eben nicht in dieser Härte? Wäre das denn etwas, was die Regierung in Israel überhaupt erwägt? Oder denkst du, Netanyahu und seine Regierung ziehen das noch nicht mal in Betracht?
Also Netanjahu hat diesen Kompromissvorschlag von Herzog abgelehnt schon. Herzog kämpft seit Wochen um Kompromisse und versucht, beide Lager mal wieder ins Gespräch zu bringen. Er muss sich immer an dich denken. Ich weiß, du bist ein großer Fan des Amtes des Bundespräsidenten. Und wir haben, glaube ich, auch schon mehrfach hier in dem Kontext darüber gesprochen. Und auch über die Vermittlerrolle sozusagen. Du hast ja dann auch deine Bachelorarbeit hast ja zum Thema geschrieben, ne?
Genau.
Und da muss ich mal dran denken, wenn jetzt Herzog gefühlt alle 2 Tage das Wort ergreifen sagt, hier, ich sehe da eine Gefahr, wir müssen zusammensetzen und er macht sich Gedanken, weil er sozusagen als Staat überhaupt genau diese Rolle einnimmt und versucht, da eine Lösung zu finden. Deswegen denke ich da immer an dich und an deine Liebe für das Bundespräsidentenamt Deutschland. Ja, also Netanjahu hat gesagt, das ist keine Option für ihn und er hat eine Regierungsmehrheit. Trotzdem hoffe ich natürlich und ist, glaube ich, insgesamt zu wünschen, dass ein Kompromiss gefunden wird, der das Ganze ein bisschen entschärft und der im Optimalfall auch die Opposition und damit auch Großteile der oder jeden, ja, große Teile, ich will nicht Großteil sagen, große Teile der Gesellschaft mit ins Boot holt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Interessant ist, dass Scholz jetzt auch im Kontext gesagt hat, also im Kontext des Netanyahu-Besuchs, dass er sich natürlich nicht in innenpolitische Sachen Israels einmischen möchte und auch darf. Und da hat er auch absolut recht. Also irgendwo ist eine feine Grenze, man nicht überschreiten darf. Er meinte aber, er hofft, dass quasi ein breiter Konsens gefunden wird. Hoffe ich natürlich auch, und den Wunsch verstehe ich. Interessant ist, ich hatte jetzt ein Interview mit Michael Wolf, so einem Historiker, gelesen, der gesagt hat, das zeugt eigentlich von Unkenntnis von Scholz. Weil es ist eigentlich, also es gibt nicht so einen breiten Konsens. Er meint, es gibt de facto zwei Israels. Man hat das orthodoxe, das religiöse und halt das säkulare oder weniger religiöse, sage ich mal. Und dann gibt es noch die Araber. Also es gibt vielleicht sogar drei Israels, meinte er. Und deswegen ist es aus seiner Sicht nicht möglich, einen breiten Konsens in dieser Sache zu finden, auch in anderen Fragen, die auch damit reinspielen. Also können weiterhin die Orthodoxen und die Ultraorthodoxen vom Militärdienst befreit werden? Muss weiterhin quasi der Staat die Yeshiva, also die Religionsschulen der Orthodoxen bezahlen? Also all das sind Fragen, die hinter dieser Justizreform stehen, würde ich sagen. Also die kommen nicht aus dem Nichts sozusagen, sondern das sind Fragen, die dahinter stehen, die damit von politischen Spielern geklärt werden möchten. Genau, und da sagt Wolfson, deswegen ist es aus seiner Sicht gar nicht möglich, einen breiten Konsens zu finden. Es gibt, also er sagt nicht, es ist nicht möglich, einen Kompromiss zu finden, aber was wirklich alle unterstützen und die breite Masse der Gesellschaft, das sieht er zum Beispiel gar nicht.
Ja, und ich finde, das ist ja auch einfach interessant, wenn man sich mit Israel ein bisschen beschäftigt, dann fällt ja auch einfach wirklich auf, das hat man jetzt ja durch die letzten Wahlen auch immer wieder gesehen, dass das Land auch einfach gespalten ist. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Justizreform, also da sehe ich wirklich keine Chance, dass das jetzt der Umbruch ist, wo das jetzt anhand dieser Reform oder anhand der Debatten, die gerade passieren, ja eine neue Einheit entstehen kann. Also ich sehe eher das Gegenteil, ich sehe eher, dass das immer weiter trennt, dass auch da, es sind ja Hunderttausende oder 100.000 plus X, die auf die Straßen gehen jede Woche. Allein in Tel Aviv gehen ja über 100.000 Menschen jeden Samstag auf die Straße. Ja. Und wenn man das mal so umrechnet, das wäre wie wenn in Deutschland ungefähr, also nicht ganz jetzt, aber so ungefähr 1 Million Menschen jeden Samstag in Berlin auf die Straße gehen gegen irgendeine Justizreform, die wir so in der Form nicht haben. Aber das muss man sich einfach mal klar machen. Da ist schon auch, da sind viele Leute, die das auch wirklich betrifft und die sagen, hey, das wollen wir nicht. Und deswegen sehe ich da auch nicht die große Einheit jetzt irgendwie kommen. Herzog, also du hast ja eben schon erwähnt, das ist das Amt eines Staatspräsidenten, da auch zu vermitteln und auch irgendwie zu hoffen, dass man ja Kompromisse finden kann, dass man wieder ja so eine Art Mediator auch spielen kann und vielleicht auch muss, ja. um auch Politiker allein wieder zu verbinden und irgendwie zusammenzubringen. Der führt ja auch ganz viele Gespräche mit Lapid, dem Oppositionsführer, und Netanyahu, er hat, glaube ich, auch schon mal beide zusammengeholt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also es ist auf jeden Fall, es wird gesprochen und es wird auch viel getan. Ich sehe da aber auch eigentlich keine große Chance, dass es da jetzt, wenn Netanyahu in seine Regierung da jetzt nicht irgendwie einlenkt, dass es da auch zu einem Kompromiss kommt, das sehe ich eher nicht so.
Ja, was vielleicht auch wichtig zu sagen ist, dass dass Israel nach wie vor eine Demokratie ist und das eigentlich nicht zur Debatte steht. So. Also klar, es ist eine Beschneidung gewissermaßen der Gewaltenteilung, wenn das so passiert, wie es passieren soll, nämlich dass zum Beispiel mit einer einfachen Parlamentsmehrheit Entscheidungen des obersten Gerichts quasi gekippt werden können, für nichtig erklärt werden können, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, sobald eine neue Regierung da ist, kann die einfach diese Justizreform wieder rückgängig machen oder abändern. So, das ist überhaupt nicht Sinn der Sache so, ne? Aber zeigt halt, dass sie jetzt überhaupt da nicht in Stein gemeißelt ist. Und was ich gerade schon angesprochen habe, das ist für mich, ja, ist für mich quasi auch ein Zeichen, in der die Justizreform steht. Das, glaube ich, an sich was ganz anderes dahinter steht. Israel ist der demografische Wandel, glaube ich, ein sehr großes Problem, und zwar jetzt nicht im Sinne von jung-alt, sondern von religiös und nicht religiös oder ultra-orthodox, wie man es auch mal nennen möchte. Die sind vom Militärdienst befreit oder in großen Teilen wollen das auch weichern komplett, weil sie sagen, beten für Landesverteidigung ist unsere Aufgabe. Leben häufig auch irgendwo auf Staatskosten durch ne, Sozialabgaben der Gesellschaft. Und diese Ultraorthodoxen in Israel, die wachsen halt, der Anteil der Ultraorthodoxen in Israel wächst sehr, sehr schnell und im Vergleich zur säkularen Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Also das heißt, diese Spanne geht immer weiter auf. Und es wird irgendwann, und die Frage stellt sich jetzt schon, wie kann Israel Landesverteidigung weiterhin quasi ja, garantieren, wenn immer weniger quasi dienen wollen, weil sie sich aufgrund ihres Glaubens quasi befreien lassen oder nicht arbeiten, weil sie sagen Bibelstudium oder Koranstudium, ja. Also diese Frage wird sich in 10, 20 Jahren auf jeden Fall nochmal viel akuter stellen, und die Justizreform ist, glaube ich, schon so ein Vorgeschmack darauf, wie Israel dann auch in sich ringt, sozusagen einen Weg zu finden in die Zukunft. Ich glaube, da wird in Israel noch viel an Debatte zusätzlich dazukommen in den nächsten Jahren.
Ich glaube, das ist doch ein aussichtsreiches Schlusswort zu diesem Thema bei uns. Ich denke, das wird uns wahrscheinlich einfach immer noch weiter auch beschäftigen. Und ich bin mal gespannt, wenn der nächste Premier, wahrscheinlich auch Netanyahu, wieder nach Deutschland kommt, wie dann die Sicherheitsmaßnahmen sind und wie dann vor allem ja auch die Justizreform durchgebracht wurde oder nicht. Genau, wir haben ja noch ein bisschen mehr vor heute, deswegen mit Blick auf die Uhr gehe ich jetzt einfach mal weiter. Und
Danke,
zwar
gestattet.
das zweite Thema, was wir heute besprechen wollen, ist, dass Polen jetzt Kampfjets in die Ukraine liefern möchte, haben die gestern verkündet. Und Kampfjets, das ist ja das erste Mal, dass überhaupt ein Land Kampfjets in die Ukraine liefert, jetzt im Krieg mit Russland. Siehst du darin einen Bruch also der NATO letztendlich ja auch, dass die NATO jetzt doch letztendlich wirklich Kriegspartei wird? Oder würdest du sagen, selbst das geht noch in Ordnung, solange es nur ein Land ist und nicht irgendwie die ganze NATO dahinter steht?
Ja, also an sich ist es quasi eine nahtlose Weiterentwicklung der Debatten des vergangenen Jahres. Nämlich, man schließt aus und irgendwann macht man es doch. Also ich habe von Anfang an, für mich ist kein Unterschied, liefere ich quasi Patronen, liefere ich Panzer, liefere ich Kampfflugzeuge. Also ich würde nicht sagen, bei dieser Lieferung oder dieser Waffensysteme ist die NATO oder einzelne NATO-Staaten wie mit Kriegspartei. Das, also diese Diskussion halte ich für falsch. Ich finde, das sind rote Linien, die man zieht oder ziehen will, die keinen Sinn ergeben. So. Ja, es hieß erst schwere Waffen nicht, dann Panzer nicht, Kampfpanzer nicht. Und also deswegen meine ich, es ist quasi eine fortlaufende Debatte, die sich ständig wieder ändert. Da passt das jetzt aktuell auch rein. Nee, also ich glaube, dass es früher oder später auch andere liefern werden. So. Ich kann jetzt meine Generäle außer Dienst, die bei Welt-TV schon hier auch immer wieder reden, die sagen, für eine sinnvolle Offensive braucht es halt auch Luftunterstützung, oder das wäre jedenfalls ein Vorteil, weil das die eigene Luftverteidigung unterstützt, weil es die eigenen Angriffsbemühungen unterstützt, weil die Reichweite viel größer ist als von Artillerie auf dem Boden und, und. Also militärisch macht es durchaus Sinn, dass jetzt Polen den Schritt geht, ist jetzt auch, glaube ich, nicht überraschend. Weil sie als osteuropäisches Land, wie das Baltikum auch oder so generell, glaube ich, viel mehr versuchen, aufs Tempo zu drücken. Die Slowaken haben auch angekündigt, Flugzeuge zu schicken. Allerdings welche, die nicht einsatzfähig sind, sondern eher so als Ersatzteillager dienen. Genau, aber ich hatte vorhin gelesen, es ist auch eine ganz noch unsicher, ob die Polen tatsächlich liefern dürfen,
Ja.
weil Deutschland erstmal gesagt hat, prüft erstmal, ob das überhaupt aus alten DDR-Beständen ist, weil dann hat nämlich Deutschland Mitspracherecht oder kann Deutschland quasi verhindern, dass die Waffen woanders hingeliefert werden und diese Flugzeuge. Wäre spannend, wenn sich rausfällt, die sind aus DDR-Beständen, weil dann muss nämlich Deutschland eine Entscheidung fällen. Weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Wäre auf jeden Fall spannend zu beobachten, was dann die Regierung sagt.
Ja, bisher hat ja.
Sollte sie ja sagen, Johannes. Also jetzt ist es spekulativ für den Fall, dass den Kampfflugzeug aus DDR-Beständen, das heißt, Deutschland muss sein Okay geben, sollte Deutschland sein Okay geben.
Also Deutschland hat ja bisher, oder die Bundesregierung hat ja bisher gesagt, dass sie definitiv keine Kampfjets liefern möchte. Aber das haben wir ja auch schon über andere Panzer gehört. Deswegen würde ich sagen, das ist etwas, was sich durchaus bewegen kann. Stand jetzt, also Stand 17. März, würde ich sagen, nein, die würden keine Kampfjets liefern. Ich glaube, diese Meinung ist nach wie vor so. Ich würde aber behaupten, ohne Wissen, natürlich, reine
Sehr gut.
Spekulation, dass, wenn das ein anderes Land machen würde und die Zustimmung braucht, dass Deutschland sich da nicht gegenstellen würde, weil man würde sich dem ja auch dem Land, also nicht nur der Ukraine letztendlich entgegenstellen, sondern ja auch Polen in dem Fall. Und ich glaube, dass man ja eigentlich nicht seine europäischen Partner auch jetzt verschrecken möchte. Also deswegen würde ich denken, dass sie das schon machen würden. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich aber, glaube ich, nicht denken, dass sie ein Ja zu Kampfjets finden würden. Aber ich glaube, es ist unausweichlich, also ich persönlich denke, jetzt ist es unausweichlich, irgendwann darüber zu reden. Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, auch für die Bundesregierung, kann ich schwer sagen. Spätestens dann, wenn Russland nochmal eine harte Offensive fährt oder fliegt, dann ist es definitiv nötig, darüber zu sprechen. Und wir haben ja auch, glaube ich, schon vor 4 Wochen oder so, haben, glaube ich, schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass die Schritte, die wir in Deutschland oder ja auch generell in der EU und auch in der NATO gehen, gefühlt immer ein Stück zu spät kommen. Und dass wir eigentlich davor kommen müssen, dass wir vor, das haben wir auch bei Corona, das haben wir ganz oft, dass wir quasi vor die Welle kommen müssen, vor diesem Ereignis, bevor irgendwas passiert, dass man gar nicht erst Sachen so weit kommen lässt. Ja, und das sind diese großen Fragen, ob es eine rote Linie ist oder nicht. Du hast gesagt, nein, ich persönlich bin ein bisschen zurückhaltender. Ich persönlich befürworte es letztendlich auch, dass Kampfjets geliefert werden, aber dennoch muss man da wirklich aufpassen, was man tut. Aber es ist natürlich auch nicht leicht. Also ich meine, wir haben auch nicht die Informationen, die jetzt die Bundesregierung hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube, vielleicht wäre das dann nochmal alles viel, viel schwieriger für uns überhaupt zu durchdenken und zu entscheiden. Das ist ja alles nur unser Journalisten-Laienwissen
Ja, selbstverständlich,
und
selbstverständlich.
nicht das Wissen, was jetzt die ganzen Experten, Generäle, was auch immer haben. Ich glaube,
Also ich,
wichtig, noch
ja.
einen Satz dazu, ich glaube, wichtig ist, dass Europa oder die NATO generell sich nicht spalten lassen. Also es darf nicht da passieren, dass unterschiedliche Meinungen irgendwie ja letztendlich auch sich spalten und dann auch die NATO oder die EU vielleicht auch in verschiedene Positionen zerbricht. Das wäre, glaube ich, ganz, 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 ganz schwierig.
Ich wollte noch zu den roten Linien gerne was sagen. Also vielleicht zu erklären, meine rote Linie wäre zum Beispiel NATO-Soldaten in der Ukraine.
Ja.
Das wäre für mich die rote Linie, wo ich sage, wenn das passiert, dann sind wir Kriegspartei. Also ganz offensichtlich so. Mit den Waffen, deswegen würde ich dich gleich nochmal fragen, wo deine rote Linie ist. Also ich denke so. Was für einen Unterschied macht es für Putin oder für Russland, wenn wir jetzt nach Panzern noch Kampfflugzeuge liefern? Die Debatte haben wir vor den Panzer gestellt. Was ist passiert mit Putin, wenn wir jetzt Panzer liefern oder so? Nichts. Das war am Anfang des Krieges auch. Was passiert, wenn wir jetzt mehr als irgendwie, keine Ahnung, Helme liefern und Schutzwesten und Munition, sondern auch schwere Artilleriesysteme so, ja? Also es ist wichtig, verstehe mich nicht falsch, dass man sich Gedanken macht im Vorfeld, bevor man handelt und überlegt, okay, was kann das für Konsequenzen haben? So, aber ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, dass das keinerlei Einfluss auf das Agieren von Putin und Russland hat, sondern dass die so weitermachen, wie sie weitermachen. Nicht mehr, nicht weniger sozusagen.
Ja. Ja, ich glaube, letztendlich würde ich auch dabei Bodentruppen ansetzen. Aber also, was ich eben meinte, dass ich ein bisschen vorsichtiger wäre deswegen, weil ich eben nicht weiß, ob vielleicht ja doch oder ja, intern auch schon Putin gesagt hat, ey, wenn ihr das macht oder das durchblicken lassen, wenn ihr das macht, dann mache ich wirklich was auch gegen euch. Das muss man halt immer im Blick behalten. Deswegen, je höher oder je stärker die Waffen, je krasser das alles funktioniert, desto mehr Vorsicht muss man walten lassen. Das ist allein ja kriegsrhetorisch oder Kriegspolitik so. Das muss man so machen. Aber ich glaube, Bodentruppen, das wäre natürlich das A und O, wieso es nicht gehen würde. Also das wäre eine rote Linie. Wenn vor Ort wirklich, ich sag mal, deutsche Soldaten gegen russische Soldaten auf dem Boden kämpfen, das.
Also auch in der Luft, also generell
Ja,
Truppen.
ja.
Ja.
Genau, also das würde ich sagen, das geht halt nicht. Weil dann hat Putin berechtigt, würde ich sagen, auch könnte er Deutschland angreifen. Also aus seiner Sicht, also nicht berechtigt, auf keinen Fall, nicht falsch verstehen.
Ja.
Aber aus seiner Logik natürlich heraus gäbe es da natürlich kein Stoppzeichen mehr, so würde ich es irgendwie formulieren. Ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, diese Debatte, die wir jetzt führen über Kampfjets, die ist so ein bisschen wie diese ganze Kampfpanzer, so rum, Debatte. Also, irgendwann wird es vermutlich sowieso kommen. Und das finde ich, das habe ich ja auch schon während Corona-Pandemie immer wieder kritisiert, auch dass Politik nichts ausschließen darf. Und das passiert leider mit jetzt anderen Sachen mit Panzern. Politik darf einfach nichts ausschließen. Man kann sagen, zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir nein. Aber das muss man auch ganz klar kommunizieren. Man darf nicht sagen, wir werden das nie machen. Und das kreide ich zum Beispiel auch den Grünen an. Die waren ja in der Corona-Politik relativ sparsam mit so ja, Sa Sa Verbotssachen, dass sie gesagt haben, wir werden das niemals machen. Aber als es dann, also jetzt zum Beispiel würde ich sagen, da auch sind auch die Grünen gefragt, sich wirklich zu positionieren. Und Habeck zum Beispiel, der hat schon gesagt, es wird nie Kampfpanzer geben oder Kampfpanzerlieferung, besser gesagt. Und wenn es doch welche gibt, dann kann man auch Habeck wirklich dafür einfach mal kritisieren. Und das finde ich halt wirklich schade, dass da, ich weiß auch nicht, wieso Politik so denkt, wieso Politiker, Politikerinnen irgendwie immer dieses, das werden wir nie machen, Syndrom haben. Also in dieser Welt, in der alles passieren kann, darf man halt eben fast nichts ausschließen. Und das muss einfach ganz oben ankommen, finde ich.
Ja, und muss trotzdem irgendwo klar und auch noch nachvollziehbar argumentieren. Ein Satz noch, du sagst, man muss quasi, wir rennen immer hinterher und müssen eigentlich einen Schritt nach vorne oder mit einem Schritt Vorsprung sozusagen agieren. Ich habe leider das Land nicht mehr im Kopf, aber irgendein Land hat jetzt wohl auch angefangen, schon Ukraine auszubilden an modernen Kampfflugzeugen für den Fall, dass es dann soweit ist. Das finde ich tatsächlich eine sinnvolle Strategie, dass man sagt, okay, wenn wir dann beschließen sollten als Bündnis, wir liefern auch moderne Kampfjets westlicher Bauart, dann sind die Leute schon ausgebildet und können quasi direkt starten, nicht so wie jetzt mit den Panzern, man diskutiert und überlegt und macht und dann sagt, naja, okay, jetzt doch. Und dann braucht es nochmal diese 2 Monate Ausbildung oder so. Genau, das noch zur Ergänzung. Johannes, wir hatten jetzt mehrfach offen über Putin gesprochen, da gab es ja vorhin Breaking News.
Genau, und zwar wird er jetzt angeklagt, oder, nein, stimmt gar nicht. Er wird per Haftbefehl letztendlich jetzt gesucht oder wie auch immer, man weiß ja, wo er ist. Aber zumindest gibt es einen Haftbefehl gegen ihn vom Den Haag-Gericht der UN, andersrum vom UN-Gericht in Den Haag. Heute habe ich es irgendwie mit Drehung. Genau, und das ist natürlich eine sehr große Neuigkeit, dass das jetzt wirklich so passiert. Dazu muss man natürlich sagen, das ist eher ein symbolischer Akt. Es ist jetzt nichts, dass jetzt Putin übermorgen in Den Haag sitzt und da auf der Anklagebank ist. Also das muss man sich, glaube ich, abschminken. Wir haben eben schon mal kurz telefoniert. Und da hattest du angedeutet, dass du, also ich persönlich finde nämlich eigentlich, dass es eher wirklich ein symbolischer Akt ist und ich sehe da jetzt nicht so den großen Hoffnungsschimmer drin. Du hast angedeutet, dass du da doch irgendwie, zumindest mittel- oder langfristig, irgendwas anderes siehst.
Ich gebe dir absolut recht, das ist natürlich erstmal was Symbolisches. Er sitzt in Moskau oder wo auch immer, so, also man kommt nicht an ihn ran. Und ich glaube, es ist absehen gewesen, auch vorher, dass er in den nächsten Jahren nicht irgendwie durch Europa reisen wird. So. Aber es ist ein Zeichen, finde ich, dessen Strahlkraft man gar nicht unterschätzen sollte. Weil es, glaube ich, noch mal weiter isoliert. Also die Frage ist, wer erkennt den Internationalen Strafgerichtshof an in Den Haag? Welche Länder sozusagen? Das sind nicht jedes Land der Welt. Ich glaube, 123 habe ich vorhin gelesen, erkennt den Strafgerichtshof an, dementsprechend auch Urteile oder Haftbefehle, whatever. Ist die Frage, wer nicht so, ne? Aber es ist ein Signal auch an alle, die irgendwie weiter versuchen, mit Russland, mit Putin Geschäfte zu machen oder sich aus meiner Sicht vielleicht nicht weit genug distanzieren. Das ist zum Beispiel China als großes Land oder vielleicht auch Indien, die ja auch durch Öl- und Gasdeals durchaus profitieren, ja. Ich glaube, dieses Signal darf man nicht unterschätzen, wenn quasi dieser Strafbefehl existiert von UN-Institutionen, dann ist es, glaube ich, für die, die an Putins Seite stehen, tendenziell jetzt noch mal schwieriger zu erklären, warum man da steht. Also, dass Länder wie Nordkorea, Iran, Belarus, Geschenk, die juckt das nicht so. Ja. Aber ich glaube tatsächlich China, und ich müsste jetzt nach und schaffen, noch nicht geschafft worden, ob sie den Strafgerichtshof anerkennen, ich vermute mal schon. Oder Indien, die werden jetzt nicht in die Ecke gedrängt, ja, aber die wird irgendwie das Rampenlicht jetzt vielleicht auch ein Stück weit mehr gelenkt, weil sie sagt, hey, es gibt diesen Strafbefehl und ihr macht Geschäft, ihr trefft euch mit Russland, mit Putin so. Also das ist, glaube ich, so der Effekt, der passieren kann und der nicht zwangsläufig irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Aber ich glaube, er hat durchaus eine Wirkung oder kann eine Wirkung entfalten. Also das ist jedenfalls die Hoffnung, die ich habe.
Ja, hoffen tue ich das auch. Ich sehe nur nicht, also wie gesagt, ich finde, es ist gut, dass es passiert ist, aber ich sehe darin eher so einen symbolischen Charakter eigentlich nur. Ich
Nee,
habe
also
auch.
nehme ich den, also genau, ich stimme dir dazu, ne? Ich will es nochmal verfeinern, vielleicht nehme ich das Beispiel China, die mich immer hinstellen als, ja, wir sind jemand, wir wollen Frieden, wir wollen Waffenstillstand, wir setzen uns ein. Jetzt gibt es einen ganz klaren Schuldigen. Er wird wegen Kriegsverbrechen gesucht, zum Beispiel Kinderentführung und so, ne? Die Anklage schreibt jetzt nicht unbedingt kurz. Also und das vielleicht auch nicht so, ne? Aber es zwingt vielleicht China gewissermaßen irgendwie zu handeln, weil du kannst nicht sagen, jo, wir sind die, die sich für Frieden einsetzen und das anerkannte Gericht, aber das ist aber ein Kriegsverbrecher. Also das auf dem Papier ändert das auf jeden Fall die Gemengelage. Und auch die Sicht dann vielleicht auf Länder wie China, ne? Also auch andere, aber auch China. So, das ist so ein bisschen die Hoffnung. An sich ist es ansonsten natürlich Symbolik so. Wie gesagt, Putin wird Russland nicht verlassen, das hätte er auch vorher nicht gemacht. Und mittel, kurz und auch langfristig sind die Beziehungen zu Europa, zu dem Westen sowieso gebrochen. Und da gibt es, glaube ich, jetzt keine großen Staatsbesuche, die irgendwie geplant gewesen wären oder so.
Vielleicht ein Zukunftsblick. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass Putin tatsächlich irgendwann mal den Haag auf der Anklagebank sitzt?
Zero. Null.
Ich bin ein
Also,
bisschen hoffnungsvoller und
ja.
ich sag 5%. Ein bisschen
Wow.
Resthoffnung habe ich noch.
Also, ich kann dir sagen, was meine Resthoffnung genommen hat. Ich habe gerade ein Buch gelesen. Den Titel habe ich dummerweise vergessen. Also, es ist ein aktuelles Buch von zwei Deutschlandfunk-Journalisten, die seit Jahrzehnten die russische Gesellschaft beobachten und darüber geschrieben haben. Und das Buch nimmt einem jegliche Hoffnung. Also, weil das die Hoffnung immer so mitspringt, naja, also Putin vergrault vielleicht Oligarchen, vergrault Elite und dann gibt es da noch die Gesellschaft, die sagen, es gibt im Prinzip keine Zivilgesellschaft, die irgendwie politisch aufsteht, sondern also nicht der Hass gegen die Ukraine, aber ganz viel anderer Hass und so Gefühl, was Putin auch vermittelt, der Westen ist gegen uns, wir müssen uns wehren und. All das ist in der Gesellschaft verankert, unter anderem, das ist ein Argument, weil halt die Verbrechen so wie Sowjetzeiten bis heute nicht im Ansatz aufgearbeitet sind. Also ganz im Gegenteil, die werden verschwiegen. Also wird nicht mal versucht aufzuarbeiten. Und das hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft Russlands. Und deswegen sagen die Autoren, oder das ist das, was die Autoren schlussendlich schreiben, sehen sie gar keine Chance, dass es zivilgesellschaftlich zu irgendeinem positiven Umbruch in Russland kommen kann. Und deswegen sehe ich de facto keine Möglichkeiten, weil entweder bleibt er an der Macht, bis er stirbt, oder er wird quasi von intern, also aus Führungskreisen, von der Elite, Geheimdienst oder Oligarchen gestürzt und dann wird er aber nicht lebend aus der Sache rauskommen. So. ganz schwarz-weiß gemalt, ne?
Ja.
Deswegen die 0%, wobei 5% jetzt auch nicht unbedingt mehr sind. Also nicht viel mehr.
Das stimmt. Ja, ich glaube, da sage ich glaub, wahrscheinlich immer zu jedem Thema, dass uns das noch irgendwie verfolgen wird.
Auf jeden
Wobei
Fall.
ich hoffe, dass das irgendwann mal jemand Putin verfolgt. Aber Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Das ist die Wahlrechtsreform. Hat ja heute große Wellen geschlagen. Der Bundestag wird jetzt ja neu umstrukturiert. Das heißt, das stimmt so nicht. Bei der nächsten Wahl können höchstens 630 Abgeordnete im Bundestag sitzen. Und die Überhangs- und Ausgleichsmandate wurden jetzt gestrichen. Das hat die Ampelkoalition heute beschlossen in Berlin. Vor allem die CDU, CSU-Fraktion und die Linken waren sich sehr vehement dagegen gewehrt, auch verbal dann in der Debatte. Letztendlich hat das aber nichts gebracht. Beschlossen ist beschlossen. Für dich ein richtiger Schritt oder verstehst du sehr doll die Argumente der CDU, CSU und der Linken?
Ein richtiger Schritt ist, dass man irgendwie versucht, den Plä-Bundestag, wie es die Bild-Zeitung schreibt, irgendwie so ein bisschen zu verkleinern und da irgendwie, keine Ahnung, ja, also die Intention, die ist absolut richtig. Ob jetzt der Weg da gefunden wurde, ist der richtige, ist das wage ich zu bezweifeln. Bin ich auch, glaube ich, nicht der Einzige. Also Söder hat schon angekündigt, dass die CSU nach Karlsruhe ziehen wird, also vor das Verfassungsgericht.
Wollen ja auch noch Baden-Württemberg
Ja,
einnehmen.
also nicht, dass sie ihre Landeshauptstadt was auch immer verlegen wollen. Ich habe jetzt nicht tausend verschiedene Stimmen gelesen, aber die Stimmen von Verfassungsrechtlern, die ich gelesen habe, die sind mehrheitlich der Meinung, dass es berechtigte Chancen gibt, dass sie Erfolg haben als die CSU und auch die Linke würde vielleicht auch klagen. Das zeigt mir als Laie sozusagen, dass es dann wahrscheinlich doch das ein oder andere Problemchen gibt. Oder? Fragezeichen.
Ja, also ich finde es grundsätzlich auch gut, dass ein Schritt gegangen wurde und finde es auch richtig, dass da drastisch
Wissen.
durchgegriffen wurde. Mensch. Aber natürlich, es gibt so ein paar Punkte, die einfach sehr, sehr schwierig sind und auch sehr schwierig sind zu begründen. Und ich glaube,
Zum Beispiel.
da wird, erzähl ich gleich noch, aber da wird sich jetzt Karlsruhe drum kümmern. Und da bin ich mir ganz sicher, die werden das auch in feinster Ausführung alles durcheinander, alles durchdiskutieren und durchinterpretieren. Und dann wird irgendeine Rechtsprechung rauskommen und dann muss der Bundestag sich zu verhalten, in dem Fall auch die Koalition. Und das wird, denke ich, auch noch im Laufe der Legislaturperiode kommen, weswegen ich keine Sorge habe, dass wir jetzt einen Bundestag nächstes Mal kriegen, der gar nicht legitimiert ist gesetzlich. Deswegen denke ich eigentlich schon, dass das auch seinen richtigen Gang hat. Aber zu den Kritikpunkten, ja, es gibt so im Grunde zwei große Sachen, die kritisiert werden. Zum einen ist es die Grundmandatklausel, die wegfällt. Da regt sich vor allem die Linke und aber auch die CSU auf. Und zwar ist das diese Klausel, die besagt, also es gibt ja in Deutschland die 5%-Hürde, die musst du ja knacken, um überhaupt in den Bundestag zu kommen. Es sei denn, du gewinnst drei direkte Kandidaten,
Mandate.
Mandate. Mensch. Und dann ziehst du quasi in Fraktionsstärke ein. Also das ist 2021 so tatsächlich passiert bei der Linken. Die haben, ich glaube, vier letztendlich sogar gewonnen, vier Direktmandate, aber sind unter der 5%-Hürde gelandet. Trotzdem sind sie jetzt im Bundestag mit 39 Leuten, glaube ich.
Ja.
Und nach der neuen Regelung, die ab dann jetzt ja bald gilt, werden sie komplett rausgeflogen, weil haben nicht 5% erreicht, Grundmandate-Klausel gibt es nicht mehr, also das war's. Und das gleiche Schicksal fürchtet die CSU, weil die gibt es ja nur in Bayern und auch in Bayern, also tatsächlich haben die noch aktuell, wenn man das auf Deutschland rumrechnet, einen Stimmenanteil von 5, irgendwas. Aber
Zwei.
sollten 5,2, danke. Aber sollten die jetzt darunter fallen, was ja durchaus möglich ist, dann fliegen die auch raus. Und dann gäbe es auch keine Union mehr, sondern nur noch eine CDU im Bundestag. Und deswegen hat die CSU da halt mächtige Angst, dass es für die halt nach hinten losgeht. Und allein aus egoistischen Motiven hauen die jetzt natürlich die Klage raus. Also kann ich auch komplett verstehen. Das wäre, glaube ich, aber sogar noch möglich, das vielleicht gesetzlich so zu machen, weil das ist, glaube ich, nicht zwingend vorgeschrieben, dass es diese Grundmandatklausel geben muss. Aber ich bin halt kein Rechtsexperte, was es angeht. Aber da würde ich am ehesten sagen, das könnte sogar noch durchgehen. Ein größeres Problem sehe ich eher darin, ich weiß gar nicht genau, wie das betitelt wird. Auf jeden Fall gibt es das Problem, dass nicht jeder Direktabgeordnete, der gewählt ist, auch wirklich im Bundestag einzieht. Also es kann sein, dass ich jetzt im Wahlkreis Cuxhaven irgendwie antreten würde und da hole ich dann 42% Direktmandat, ziehe im Bundestag ein, normalerweise. Es kann passieren, wenn dann meine Partei, ist ja egal welche, irgendeine Partei, in der ich angehöre, aber zum Beispiel statt 35% nur 19% holt und aber alle schon verteilt sind, bleibe ich am Ende übrig und ziehe, obwohl ich meine 42% habe, gar nicht ein. Und das ist, glaube ich, zutiefst, ich würde persönlich nicht sagen undemokratisch, aber ich glaube, das verstößt tatsächlich gegen unsere Regelung, die wir uns gegeben haben als Staat, auch was gerichtlich angeht, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das zu begründen. Natürlich hat die FDP, die Grünen und SPD auch da ihre eigenen Leute befragt und die meinen, das geht grundsätzlich. Auch nicht alle in der Koalition, die gefragt haben, an Experten, haben gesagt, das geht, aber anscheinend soll es gehen. Ich weiß nicht wie. Da sehe ich persönlich auch den größten Angriff auf, weiß nicht, demokratische Wahl, wie auch immer. Ich würde da verbal jetzt nicht ganz so in die Härte gehen wie jetzt so manch andere in der Politik. Aber es ist schon sehr abstrus, wenn jemand gewählt wird mit einer sehr hohen Prozentzahl und derjenige kommt aber dann trotzdem nicht rein. Das halte ich einfach nicht für, finde ich einfach nicht gut. Also das kann es eigentlich nicht sein. Und da würde ich sagen, gibt es den großen Kritikpunkt auch aus meiner Seite, wieso das Ganze durchaus in Karlsruhe mehr oder weniger Erfolg haben könnte. Ja, es ist einfach eine schwierige Geschichte. Grundsätzlich bin ich positiv gegenüber dem Schritt, aber inhaltlich nicht an jeder Ecke.
Ja, zumal, wenn man jetzt quasi das Juristische außen vor lässt, ist es, glaube ich, ein fatales Signal, wenn wir über Demokratie oder Müdigkeit sprechen und zu sagen, hey, die Person, die ihr wählt, die kommt vielleicht am Ende gar nicht rein, obwohl sie eine Mehrheit hat. Also ich glaube, auch das Signal ist, glaube ich, fatales, ne? Dass Leute
Darf
dann
ich noch
denken,
eine
ja.
Sache sagen dazu? Man muss auch ganz klar sagen, dass es aber kein Fall ist, der jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass dieser Fall eintritt. Also beim jetzigen Bundestag gäbe es drei Leute, drei Abgeordnete, die nicht reinkommen würden. Also das ist natürlich drei zu viel, ganz klar. Aber das ist jetzt nicht so, dass also wir haben 299 Wahlkreise, dementsprechend 299 Direktmandate. Und das wäre bei drei Leuten so. Also deswegen ist jetzt nicht so, dass es jetzt jeden trifft oder jeden zweiten, auf keinen Fall. Aber es pa kann passieren. Und das ist natürlich dann die große Krux dabei. Ich wollte dich aber gar
Genau.
nicht groß unterbrechen.
Nennen wir das Recht so, aber das Zeichen ist halt trotzdem eins, ne? Oder was halt vor allem mitspielt, zu sagen, meine Stimme zählt am Ende vielleicht nicht, obwohl der Typ dann die Mehrheit hat oder so als Direktkandidat. Und was ich, eine lustige Geschichte noch am Rande dazu, weil die Regierung wird ja von Olaf Scholz geführt. Er hat ja jetzt mit dem Gespräch mit Netanyahu, jedenfalls auf der Pressekonferenz, gesagt, dass Netanyahu auch quasi einen gesellschaftlichen Konsens für die Justizreform suchen soll und auch quasi mit den anderen Parteien. Hat halt ein Geschmäckle, wenn man jetzt überlegt, dass er quasi diese Wahlrechtsreform gewissermaßen mit seiner Regierungsmehrheit durchgejagt hat durch den Bundestag, ohne dann Kompromiss zu finden, wo die CDU und die Linken sagen, oder die CDU-CSU-Fraktion und die Linken sagen, ja, okay, dann können wir auch leben. Also merkt man auch, wie scharfsinnig ein Feind das sein kann, was man bei dem einen kritisiert, macht man vielleicht in einem anderen Beispiel dann einen Tag später genauso. Auch wenn ich jetzt die Justizreform mit der Reform nicht vergleichen kann und möchte, aber hat so ein bisschen Geschmäckle. Johannes, wir haben noch 5 Minuten und es gibt ein neues Ticket. Das 49-Euro-Ticket. Ja, nein, vielleicht. Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es gut. Es ist natürlich ein Preis, der ist noch grundsätzlich viel zu hoch. Aber dass wir überhaupt eine Reform haben oder eine Änderung im Schienen Bahn-Busverkehr, öffentliche Verkehrsmittel, ist einfach super.
Schienenbahn-Busverkehr, schön.
Also ich finde es richtig gut, dass es das gibt. Ich finde es richtig gut, dass Deutschland mobiler wird und durch das 49-Euro-Ticket oder das Deutschland-Ticket besser gesagt, fängt, glaube ich, eine ganz neue Art und Weise des Denkens an, der Mobilität. Also wir haben das natürlich schon das 9-Euro-Ticket überhaupt mitbekommen. Wir wissen, wie das funktioniert. Aber ich glaube, es wird Deutschlands Mobilität revolutionieren. Also ist nicht alles perfekt. Der Preis ist noch viel zu hoch. Du lachst schon wegen dem Wort revolutionieren. Aber ich bin der Meinung, dass es echt richtig gut ist, dass wir diesen Schritt gehen. Es muss auf Dauer günstiger werden, auch wenn es natürlich die Gefahr eher besteht, dass es teurer wird, weil Bund und Länder vielleicht doch nicht so viel Geld ausgeben wollen, wie jetzt aktuell gesagt wird. Deswegen muss man da, glaube ich, als Bahn und Busbahn, öffentliche Verkehrsmittel Menschen, muss man, glaube ich, wirklich hinterstehen und da auch Druck machen, dass es ja weiterhin auch angeboten wird. Das soll ja erstmal nur für 2 Jahre gelten. Ja, also ich bin dafür und ich finde es gut. Preis ist natürlich noch zu hoch, aber es ist ein Anfang und ein guter Anfang. Siehst du das anders?
Nee, Preis ist zu hoch, unterschreibe ich. Anfang ist gut, unterschreibe ich auch. Revolutionär finde ich jetzt nicht unbedingt. Das wäre eher gewesen, wenn man sagt, man bietet das Wert für 9 Euro an, weil ich noch 19 oder 15 Euro, warum immer diese scheiß 9 so, ja. 49 Euro finde ich jetzt nicht super revolutionär. Also wenn ich jetzt nehme, wie ich mich quasi bewege mit dem öffentlichen Nahverkehr, dann bezahle ich, was bezahle ich im Monat? Ich glaube, im Abo, glaube ich, irgendwas Mitte 60 Euro oder sowas. 65
Aber
Euro
nur für
mit Minimum.
Berlin, ne?
Ja, genau, also ich bin genau für Berlin. Genau. Aber wenn ich jetzt, also ist jetzt nur mein Beispiel so, ne? Wenn ich mich ansonsten, und ich bewege mich sehr viel mit den öffentlichen oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht Nahverkehr, fahre ich ansonsten ganz, ganz viel ICE. Um weite Strecken von A nach B zu kommen. Das heißt, es lohnt sich für mich auf jeden Fall, aber ich spare jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt, weil ich halt mich hauptsächlich mit in Berlin bewege. Ist vielleicht auch in Berlin liegen, vielleicht in anderen Bundesländern mit verschiedenen Tarif so nochmal anders, so, ne? Und wenn ich Berlin verlasse mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann meistens im ICE.
Ja,
Bin ich, der
klar.
ja nicht inkludiert ist, sozusagen. Also ich finde es trotzdem sehr gut. Aber revolutionär, und das ist ja auch, du hast jetzt, glaube ich, eher salopp gesagt, das ist ja was Regierungsvertreter oder Vertreter der Regierungsfraktionen noch ganz bewusst so gesagt haben. Es ist eine Riesenrevolution und so. Also vielleicht im Sinne von, dass man einen bundesweiten Tarifdings macht für den öffentlichen Nahverkehr und nicht diese 1000 verschiedene Tarifzonen. Aber rein vom Preis her ist es nichts Revolutionäres, glaube ich. Das ist ein Anfang. Ist ein Schritt nach vorne, nachdem man vielleicht am letzten Jahr schon zwei nach vorne gemacht hat, ist vielleicht einer zurück, andersrum, zwei zurück, einer nach vorne. Wie auch immer, also was ich damit sagen möchte, ist, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber im Vergleich oder im Kontext von dem, was wir mit dem 9-Euro-Ticket haben, ist es für mich zu wenig. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja, ich glaube, am Ende wird es einfach trotzdem die Mobilität verändern. Und allein dieser Freiheitsgedanke, also ich persönlich finde es unendlich cool zu wissen, wenn man weiß, ich kann jetzt einfach in die Bahn steigen, ich kann mit dem Bus fahren und ich kann damit fahren, die US-Bahn, mit der U-Bahn und muss mir keine tausend Gedanken machen, ob mein Ticket dafür jetzt gültig ist, ob ich jetzt dem Verkehrsverbund irgendwie bin, ob es irgendwie schon nach 9 Uhr ist. Da gibt es ja auch verschiedene Tickets. Also ich finde es einfach gut, weil es bringt sehr viel Freiheit und Mobilität. Und wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Und bevor
Ja,
es ja irgendwie abbricht, oder willst du noch
ganz,
was
ganz
sagen?
schnell. Ja, es bringt nur halb so viel, nur ein bisschen, also nicht so viel Freiheit, aber auch nicht wenig Freiheit, weil du musst ja trotzdem Gedanken machen, wenn du jetzt nach Berlin fährst, dann musst du dir trotzdem Gedanken machen, welchen Ticket.
Das stimmt.
Deswegen wollte ich schon so ein bisschen abfedern. Johannes, du hast das Schlusswort.
Eigentlich ja du. Deswegen ist meine große Frage, Martin, was passiert denn nächste Woche politisch?
Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich immer, woran wird es gelegen haben? Woran es gelegen haben wird, das fragt man sich. Ist so.